So, schönen guten Abend. Darf ich noch mal begrüßen zum für mich schon wieder letzten Abend. Die Zeit ist ratzfratz vergangen. Bin gespannt, was von euch heute Abend noch übrig ist. Wenn ich die Ersten vom Stuhl kippen sehe, dann weiß ich, dass ich nur noch 3-4 Punkte machen darf. Vor allem, weil ich nicht gut bin in Sachen Totenerweckung. Aber ich habe Hoffnung, wenn eure Aufmerksamkeit wenigstens so groß ist wie ein Senfkorn, dann hat das schon Verheißung. Materialismus oder Gott lieben von ganzem Herzen? Ihr könnt beruhigt sein, es kommt keine Analyse unserer Konsumgesellschaft und des grassierenden Materialismus. Wir kennen das alles, alle Klagelieder von Verweltlichung, das Verlieren, wo man sich an die Dinge verliert und so weiter. Ich werde also nicht das Haus mit Doppelgarage, Swimmingpool und Surfbrett und Gartenzwerg und Briefmarkensammlung und Pfeifensammlung, weiß der Geier, malig machen. Ich möchte eine biblische Linie aufzeigen und auch darin enthalten die Beurteilung der Schrift. Das ist nur eine kleine Karikatur, die ich vor Jahren einmal gefunden habe im Spiegel in Deutschland. Ein Sinnbild für das, was man anbetet und wertschätzt. Das Thema Gut und Geld, Besitz und Eigentum und dann die damit verbundenen Verhaltensweisen, Einstellungen, Herzenshaltungen von der Gier bis zur Großzügigkeit, die nehmen in der Schrift einen unglaublich breiten Raum ein. Sage und schreibe, ich bin froh um Leute, die so etwas nachzählen, ich brauche es dann nur abschreiben, an die 2350 Texte und Referenzen in der Schrift sind allein diesem Thema gewidmet. Das ist viel mehr als zum Thema Sex, selbst mehr als zum Thema Glauben, wenn man auf die Begriffe abgeht, mehr als zu jedem anderen Thema. Auch in der Bergpredigt Jesu ist das Thema Geld, Schatz, Herz der längste Abschnitt zu einem Thema. Alles andere wird kürzer und knapper verhandelt. Dafür nimmt er sich richtig lang Zeit. Das hat einen einfachen Grund, Gut und Geld, das Materielle, die Dinge, das ist die schärfste Gegnerschaft zum Evangelium, zu Gott selber. Und Jesus spricht hier ein sehr klares Entweder-Oder, Gott oder Mammon. Und es ist uns vorgelesen worden, und ich wiederhole es gerne, dass uns gesagt wird, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Nun, Mammon, das ist ein sehr interessantes Wort. Es kommt aus der gleichen Wurzel, aus der Amen herkommt. Amen oder Aman, das, was fest und zuverlässig ist. Das, worauf man sich verlässt, das, worauf man traut und baut. Zunächst war Mammon nur hinterlegtes Geld. Dann war damit alles Geld gemeint. Und schließlich kann damit alles gemeint sein, worauf man seine Sicherheit gründete, worauf man sich verließ, worauf man baute, wo man sein Leben verlässlich verankert glaubte. Mammon ist also all das andere, worauf die Welt sich verlässt. Und Mammon steht für den Rest der Welt und wird zur personifizierten Gegenmacht zu Gott, der andere Gott. Nicht einmal der Teufel wird genannt, sondern der Mammon. Dieser andere Gott steht Gott gegenüber und hat als Macht gegen Gott einen tief problematischen, wenn nicht dämonischen Charakter. Mammon, das ist der andere Gott, das, wovon man sich eben etwas erwartet, wenn man es nicht von Gott erwartet. Jesus spricht das sehr deutlich an, stellt vor ein scharfes Entweder-Oder und identifiziert diesen Mammon als den Konkurrenten und Gegner schlechthin. Der andere, dem das Herz gehört. Der andere, der alles kriegt, die Nerven, die Zeit, die Träume, die Kraft, die Konzentration, das, was man auch schlicht Anbetung nennen könnte. Anbetung, liebe Freunde, ist nicht das, dass man in einem Gottesdienst für 20 Minuten lang diesen da macht. Anbetung, das ist das, wofür mein Herz schlägt, wovon ich hingerissen bin, wovon ich fasziniert bin, dem ich mich ergebe, dem ich gänzlich verfallen bin. Und da sagt Jesus, du kannst das nur einem schenken. Du kannst nicht beides in deinem Leben unterbringen. Man kann nur einen Herrn haben. Man kann nicht zwei Herren dienen. Den einen hasst man, den anderen liebt man. An dem einen hängt man, den anderen verachtet man. Niemand, sagt Jesus, keiner heißt das im Griechischen, ohne Ausnahme. Und es sage keiner, dass er der wäre, der nicht in Gefahr stünde, dass das Geld ihn korrumpieren kann, dass ihm das nicht widerfahren könnte. Herr ist Kurios, und Kurios ist in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, in der Septuaginta, auch die Bezeichnung für Gott selber. Mammon ist auch ein Herr, der das Leben für sich verlangt, mit Beschlag belegt. Gott gleich über Menschen herrscht und verfügt. Der Dienst empfängt und der dafür sorgt, dass der andere als Konkurrent auf der Strecke bleibt. Jesus ist ausgesprochen kompromisslos in dieser Sache. Man kann nicht zwei Herren dienen. Entweder hängst du an dem einen, hältst dich an ihm fest, ist er dein Schutz und Schild, so heißt das Wort im Griechischen auch, und du vernachlässigst den anderen, schätzt ihn gering, behandelst ihn verächtlich, hältst nichts von ihm, missachtest ihn, lässt ihn links liegen. Jesus verhandelt das mit den Jüngern unglaublich deutlich. Ihr müsst wählen, wen ihr lieben wollt, wem ihr folgen wollt, wem ihr gehören wollt, wessen Bild ihr tragen wollt. So, und dann sagt er ihnen, sorgt euch nicht, aber trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, der Rest kommt vom Vater. Wenn man der Schrift weiterfolgt in diesem Thema, und ich mache nur eine ganz knappe Blütenlese dazu, dann wird man merken, dass Mammon nicht nur der andere Gott ist, es gibt auch grundsätzlich schlechte Karten für die Reichen. Die Geschichte mit dem reichen Jüngling spricht eine deutliche Sprache. Judas scheitert auch unter anderem am Geld. Und der reiche Kornbauer hat über der Jagd nach Gütern seine Seele vernachlässigt. Jesus ging es immer darum, Mammon als den anderen Gott vom Thron zu stoßen. Ihr müsst es einmal verfolgen durch die Evangelien, durch, vor allem bei Lukas wird es auch sehr deutlich, wie häufig Jesus über Geld redet, wie selten er über Sex redet. Läuft in der Kirche heute ein bisschen anders. Falls. Der entthronte Mammon, das sieht man dann in ganz spannender Weise in der Apostelgeschichte. Da finden wir einen absolut entspannten Umgang mit materiellen Dingen. Da war Teilen, da war Fürsorge. Und diese Fürsorge für andere konnte kräftig an den eigenen Geldbeutel gehen, konnte an die Güter gehen, da wurde nichts zurückgehalten. Es gab keinen Urkommunismus, dass alle gleich sein sollten, sondern die Schrift sagt ganz deutlich, sie haben etwas gehabt, das sie beim Volk angesehen machte, und dieses Etwas war, dass sie teilten, denn sie hatten beschlossen, alle, die gläubig worden waren beieinander, hatten die Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten aus unter allen, je nachdem es einer nötig hatte. Nein, es war keine klassenlose Gesellschaft, wo jeder alles hergab und dann wurde neu verteilt, sondern es war die Maxime, keiner sollte Not haben. Keiner sollte darben. Das hat praktische Hintergründe. Der Tempelbau näherte sich der Vollendung. Das heißt, der Tempel als solcher stand schon längst, der war nach Jahren Bauzeit fertiggestellt, was noch unheimlich viel Zeit gebraucht hat, waren die ganzen Anlagen, diese riesige Unterbau, den man heute als den Tempelplatz kennt, wo auch die Mauer, die Westmauer dazugehört, dann die ganzen anderen Säulenhallen und so weiter. Der Tempelbau, das war der größte Arbeitgeber in der Religion, in der Region. 18.000 Menschen haben da gearbeitet. Und als das Ding immer mehr sich der Fertigstellung näherte, desto weniger Arbeiter wurden gebraucht. Und viele sind in der Region ohne Job dagestanden, weil ihre Arbeit nicht mehr gebraucht war. Es gab Witwen, die unversorgt waren, es gab arbeitslose Handwerker, es gab viele Leute, die in die Gemeinde hineingekommen sind und nichts hatten. Und da hat die Gemeinde entdeckt, wenn wir diese Brüder lieben und sie wirklich Brüder sind, dann gehören sie alle zu einer Familie und in dieser Familie haben wir die Dinge gemeinsam, sodass keiner unversorgt und unterversorgt bleiben musste. Interessant ist auch, das steht in Apostelgeschichte 2, 44 bis 47 und dann eben im Kapitel 4, 32 bis 36. Noch eine Beobachtung. Ich behaupte, dass das Teilen das fünfte Element war. Jetzt kann ich nur noch die jungen Leute fragen, ob jemand den Film gesehen hat, das fünfte Element. Das ist so ein Actioner mit Bruce Willis und Mila Jovovich. Jetzt wisst ihr, wo ich meine Zeit verbringe. Und in diesem Film geht es kurioserweise darum, dass da vier, so ein Energiekasten, also die Welt soll wieder mal gerettet werden, ne? Und vier Elemente hatte man schon gefunden. Aber es brummte noch nicht so richtig. Also wurde das fünfte Element gesucht, das sollte in der Mitte rein. Und dann finden sie es natürlich und dann stecken sie es rein und dann und so. Alles kuft und pfeift. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass die Gemeinde durchaus fromm war und bestimmt war von der Lehre der Apostel, von der Gemeinschaft, vom Brotbrechen und vom Gebet. Und dann wird an der Stelle, als es ans Teilen geht, diese Sache eben angefügt. Sie hatten Wohlgefallen beim Volk, hatten einen guten Ruf beim Volk. Denn das war einigermaßen neu. Es gab auch Sozialdienste im Rahmen der Synagoge. Aber diese Art von Teilen, wo man einfach weggab, ein völlig entspanntes Verhältnis zu den Dingen gefunden hat, das ist nicht so wichtig. Und als man teilte, schließt der Abschnitt und der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und vielleicht fragen sich manche Leute, warum wächst denn die Gemeinde nicht? Ich bin vorsichtig, aber eine Antwort könnte hier liegen. In den vier Elementen sind wir stark. Brotbrechen, Gebet, Gemeinschaft, Lehre. Beim fünften Element, dem Teilen, sind wir erstaunlich zurückhaltend. Und ich weiß von Gemeinden in Amerika, Willow Creek ist ein rühmliches Beispiel. Die haben eine ganze Kette von Sozialdiensten eingerichtet, weil sie gesagt haben, das soll bei uns nicht sein, dass Leute zu uns im Gottesdienst kommen und dann nach Hause gehen. Und man hat ihnen gerade das Licht abgestellt, das Telefon abgestellt und die Frauen wissen als alleinverdienende Arbeitslose nicht, wie sie ihre Kinder über die Runden bringen können. Da gibt es ergreifende Berichte von ganz schlichtem, herzlichen, freundlichen, dezenten Teilen, wo man sagt, es soll bei uns keiner sein, der nicht weiß, wie er über die Runden kommt. Auch eine Wirkung des fünften Elements. Darum ist in der Apostelgeschichte die Sache mit Ananias und Sapphira so tragisch. Denn Ananias und Sapphira haben nicht bloß geheuchelt und so getan, als hätten sie alles gegeben, haben aber was zurückgehalten. Das Problem lag nicht bei der Heuchelei, sondern sie haben sich, indem sie Vermögen abgegeben haben, eingekauft in die Armenkasse und wurden dann aus dieser Kasse versorgt. hatten sich aber eine kleine private Riesterrente beiseite geschafft, so ein-, zweimal im Jahr für Kreuzfahrt. Ne? Und als das vom Heiligen Geist aufgedeckt wird, ergeht von Gott ein unglaublich hartes und scharfes Urteil. Denn in dem, was die zwei gemacht haben, ist Mammon wieder auf den Thron gesetzt worden und konnte wieder zum König der Herzen werden und hat die Gemeinschaft korrumpiert. Und Gott sagt, dann ist für euch zwei kein Platz mehr in der Gemeinde. Ich denke, wir sehen sie im Himmel wieder. Aber auf Erden, sagt Gott, kann ich euch nicht mehr brauchen. Was ihr getan habt, das ist wie reif auf der schönsten Frucht des Evangeliums. Jesus und Paulus haben es für sich jeweils auch so gehalten, mit einem Minimum an Mitteln auszukommen, damit ein Maximum an Hingabe möglich war. 1. Timotheus Kapitel 6 findet man das, den Versen 6 bis 10, und da ist Paulus scharf in der Sache. So, Leute, warum müssen wir denn Güter anhäufen? Was wollen wir denn eigentlich mit dem ganzen Kram? Und er sagt das ganz nüchtern. Wir haben nichts in die Welt gebracht. Wir werden nichts hinausbringen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Holla! Leute, es bleibt ja dabei, das letzte Hemd hat keine Taschen. Nichts, wofür wir in dieser Welt unsere Zeit und Kraft einsetzen an Dingen, retten wir durchs Grab. Und ich beschwöre euch, dass man wieder dahin kommt, zu fragen, Herr, was sind denn bleibende Werte? Herr, was nimmst denn du mit in die Ewigkeit? Herr, was kannst denn du ansehen? Was gilt denn vor dir? Was ist denn von einer Art, dass du es nicht nach 1. Korinther 3 als Holz, Heu, Stoppeln, Stroh verbrennen musst? Was sind denn Perlen, Gold und edle Steine, die ich mitbringen kann? Und du sagst, ja, wunderbar, danke. Und ich kann euch gleich sagen, das Einzige, was wir mitnehmen in die Ewigkeit, das sind die Menschen, denen wir zum Segen geworden sind, indem wir sie zum Glauben geführt haben oder ein Teil Begleiter auf einem Weg dahin waren. Man muss ja nicht die Kerben im Kolben zählen. Was wir mitbringen, sind die Menschen, die Rettung erfahren haben. Das ist der einzige bleibende Wert, für den zu leben sich lohnt. Das ist neutestamentliche Nüchternheit. Und Jesus selbst sagt im Lukas-Evangelium einmal, des Menschensohn hat nicht einmal einen Stein, worauf er sein Haupt legen kann. Petrus kriegt einen Grasbüschel, okay, der ist ein bisschen sensibel. Aber ich, sagt Jesus, ich habe gar nicht. Hebräer 10, Vers 34 hat es auch drinnen. Ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet und seid nicht weggelaufen, seid nicht untreu geworden. Das ist ein hohes Zeugnis. Den ultimativen Knackpunkt in der Geschichte haben wir dann in Offenbarung Kapitel 13, die Verse 15 und 17, ein Text, der uns allen sehr gut bekannt ist und vertraut ist, aber da geht es genau noch einmal zum Thema. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen, dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könnte, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Großen und Kleinen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat. Der Knackpunkt wird sein, kaufen und verkaufen. Daran wird sich vieles entscheiden und ich wage zu sagen, Vorsicht, unsere Ansprüche machen uns ausgesprochen anfällig. Dass die Systeme längst erfunden sind, wie man das heute im digitalen Zeitalter ratzfatz in 2 Wochen einführen kann, da brauche ich jetzt nicht drauf einzugehen. Aber der eigentliche Knackpunkt ist, verweigern wir im entscheidenden Moment dem Tier die Anbetung, selbst wenn es unsere Existenz empfindlich schmälern oder uns viel kosten sollte. Und selbst wenn die Alternative die wäre, wie es in Offenbarung 12 ist, dass wir als Kirche in der Wüste bewahrt werden und geheiligt werden, weil wir wieder ganz auf Gott geworfen sind und nicht dem anderen dienen. Tja, und dann gibt es zum Glück, und das ist sehr schön, im Neuen Testament und im Alten immer auch die anderen. Es gibt die, die das Zeichen des Tieres nicht tragen, aber das Siegel Gottes an ihrer Stirn und durch den Heiligen Geist ein klares und bewahrtes Denken bekommen und behalten und die ihr Leben nicht geliebt haben bis an den Tod. Selbst wenn es das Leben kosten sollte, die Liebe zu Gott war größer. Da waren auch die, die den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet haben, die lieber die Ächtung ertrugen, als Gott preiszugeben. Und da waren auch die, die sich an Jesus gehängt haben, alles verlassen haben und hinter ihm her waren, wie man einer schönen Frau nachsteigt. Das ist eine der Nebenbedeutungen in diesem Wort vom Nachfolgen. Es gibt drei Worte im Griechischen für Nachfolgen. Und eines hat als Nebenbedeutung jemanden nachsteigen. Ich mag dieses Wort. Dass Leute Jesus als so bezaubernd, so schön, so attraktiv, so anziehend empfunden und erlebt haben. Sie haben gesagt, ich bin hinter dem her, wie man hinter einer schönen Frau her ist. Muss ich haben. Schöne Sache, ne? Es gibt also die anderen, die dem höchsten Gebot gehorsam geworden sind. Jesus antwortet einmal auf eine Frage eines Schriftgelehrten: Das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Gebot, das muss man immer übersetzen als Torah, nicht einfach nur als Regel. Nicht nur einfach als Paragraph und Gesetz. Und Torah heißt sehr viel mehr als Regel und Gesetz. Denn Torah heißt vom Hebräischen her die Hand ausstrecken, auswerfen in eine Richtung weisen. Torah ist Weisung. Torah ist Unterweisung für den Umgang mit Gott. Und als man Jesus fragt, was ist denn das Höchste im Gesetz, sagt er, das ist ganz einfach. Dieser Umgang mit Gott, der von Liebe geprägt ist. Und das, würde ich einmal sagen, ist einzigartig in der ganzen Welt. Du findest keine einzige Religion, wo Gott den Menschen wirklich liebt. Und du findest keine einzige Religion, wo der Mensch eingeladen wird, Gott zu lieben. Das ist nämlich ein Vorrecht, denn Liebe, und ich habe das schon gesagt am Anfang, das ist auf Augenhöhe mit Gott leben. Nicht in unendlich qualitativem Unterschied und Distanz, er ist dort und ich bin irgendwo anders, sondern die Einladung von Gott, dass er mir erlaubt, auf Augenhöhe mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das ist die Art von Umgang, die er sich wünscht, an der ihm liebt, diese Sache möchte er haben. Das ist das Höchste, dieser Umgang mit Gott, wo ich ihn von ganzem Herzen liebe. Ich habe ein paar Überschriften darunter. Erstens, Verlangen nach Gott. In der Bergpredigt Jesu lesen wir im Kapitel 5, Vers 6, selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Diese Seligpreisung wird in 90% der Fälle so ausgelegt, als ob es darum ginge, in der Welt für Gerechtigkeit und für Brot für die Welt zu sorgen. Das ist nur allerdings viel zu kurz gegriffen. Die Verheißung, die bei der Seligpreisung dranhängt, sagt nämlich nicht, die Welt soll satt werden, sondern sie sagt, ihr, die Jünger, sie sollen satt werden. Das heißt, es geht bei dieser Seligpreisung um Gerechtigkeit, verstanden als Gottesverhältnis. Und auf einmal macht es Sinn. Die sind gut dran, Makarios. Die sind gut dran, die das richtige Verlangen haben. Die sind gut dran, die hungert und dürstet nach einem richtigen Verhältnis zu Gott. Die sind gut dran, dass ihre eigentliche Not Gottlosigkeit ist und die mit ihrer Suche jetzt beim echten, entscheidenden Bedürfnis angekommen sind, nämlich diesem Bedürfnis nach Gott. Die sind gut dran, die hungert und dürstet nach Gott, nach einem Verhältnis zu ihm, die ihn brauchen wie einen Bissen Brot und einen Schluck Wasser, die nicht mehr leben können ohne ihn. Die sind gut dran, sagt Jesus, denen Gott das Ein und Alles ist, das Einzige, was ihr Herz wirklich höher schlagen lässt. Selig die Leute, die ein Verlangen nach Gott haben, so würde ich diese Seligpreisung übertragen. Und wir haben diese Gebetssprache auch in den Psalmen. Wie der Herr schlechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, o Gott, zu dir, Psalm 42. O Gott, deine Güte ist besser als Leben und Tag und Nacht sinne ich über dich nach auf meinem Lager, Psalm 63. Wenn ich nur dich habe, dann frage ich nach nichts sonst im Himmel und auf Erden. Du bist genug. Und der ganze Psalm hat darüber geredet, was der Reiche macht und wie er sich mästet und wie er die Dinge aufhäuft. Und der Fromme hat schon gedacht, was wird denn das? Bin fast unsicher und irre geworden, sagte er, bis ich auf ihr Ende merkte. Und dann bricht er durch zu dieser Erkenntnis. Wenn ich nur dich habe, frage ich nach nichts sonst im Himmel und auf Erden. Und Psalm 84 hat das drinnen, dass ein Tag in deinen Vorhöfen besser ist als sonst tausend. Und lieber hüte ich die Tür beim Haus meines Herrn, als dass ich hausen wollte in der Hütte der Gottlosen. Das ist die Sprache des Herzens von Leuten, die bei den richtigen Fragen angekommen sind und die Gott als ihre einzige Sehnsucht und ihr einziges Verlangen entdeckt haben. Die sind gut dran, sagt Jesus, die mit dieser ungestillten Sehnsucht im Herzen leben. Gott, nur du, dich möchte ich haben. Und witzigerweise ist interessant, je mehr du gefunden hast, desto mehr willst du bei Gott suchen. Weil du neugierig geworden bist, da muss noch mehr sein. Und wenn du getrunken hast, weckt jeder Schluck neuen Durst. Und wenn du satt geworden bist, bringt es dich doch immer wieder nur zu neuem Hunger. Die sind gut dran, sagt uns diese Seligpreisung, die Gott nicht satt haben, die Gottes nicht überdrüssig sind, die nicht überfüttert sind und denen in aller Erfüllung immer noch ein Hunger geblieben ist. Das ist wie so ein geistliches Perpetuum mobile. Du verlangst nach Gott und findest ihn und suchst ihn weiter und willst noch mehr entdecken und bist gestillt worden und willst noch mehr, hast noch mehr Hunger, obwohl du schon gegessen hast, weil Gott so unerschöpflich ist und weil er so gerne gibt. Natürlich, wer ein richtiges Verhältnis zu Gott hat, der ist auch leidenschaftlich an Gerechtigkeit in dieser Welt interessiert. Und wer Gott zum Vater hat, der hat auch viele andere Menschen als Brüder, nie mehr als Rivalen. Zweitens, das Größte an den Großen der Bibel war ihre Sehnsucht nach Gott. Was die wirkliche Größe der Großen in der Bibel ausgemacht hat, waren nicht ihre Leistungen in der Geschichte des Volkes Gottes, ihre Siege und Erfolge. Und was sie zerstört hat, waren nicht ihre Abstürze. Was sie ausmachte in ihrer Größe, war ihr verborgenes geistliches Leben. Und was den Absturz ausgemacht hat, war immer nur das, dass sie Gott verlassen hatten und nur noch Politiker waren. Aber ihre Größe war das Hängen an Gott mit jeder Faser des Herzens. Und da waren sie dem Paradies und dem Himmel näher als in den Stunden der großen Siege. Ihr könnt eine Galerie aufstellen. Mose, wenn ihm alles zu viel wurde mit diesem Volk, ging er in die Gegenwart Gottes. Und wenn er zurückkam, leuchtete sein Angesicht. David kann beten, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Und ich suche, Herr, dein Antlitz. Mitten in Nöten und Kämpfen, in Anfechtung und Anfeindung, flüchtet er sich zu Gott, den er als den Liebhaber seines Lebens kennengelernt hat. In Mattigkeit und Angst bleibt er an ihm. Und mit ihm kann er dann noch über die Mauern springen. Nehemia und Esra trösten das Volk in den Kleinheiten und Vorläufigkeiten des Wiederaufbaus und den Widersprüchen ihres eigenen Wesens und Lebens mit dem Wort, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nehemia 8, Vers 10. Und die vielleicht reifste Gemeinde des Neuen Testamentes, die Gemeinde in Ephesus, wird nur an einem Punkt zur Buße gerufen, weil sie die erste Liebe verlässt. Und alles zu reibungslosen Abläufen erstarrt ist. Die 12 hatte Jesus gerufen, dass sie bei ihm sein sollten. Und die ersten Jünger, sie blieben bei ihm, haben diese Einladung zu Nähe und Vertrautheit und Freundschaft mit ihm angenommen. Und dann sagt Petrus einmal in Johannes 6, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Bei dir sind wir fündig geworden. Größe der Großen besteht nicht in ihren Taten, sondern in ihrer verzehrenden Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Der Fall der Großen nicht in ihren Untaten, sondern im Verlust und im Vergessen der ersten Liebe. Drittens, ungeteilte Hingabe. Ohne Reserve und Vorbehalt. Gott lieben von ganzem Herzen. Ich habe es schon erwähnt. Ganz verweist nicht auf Innigkeit und Intensität, sondern auf Totalität. Ganzheit, Vollständigkeit. Holos steht hier im Griechischen. Ungespalten, ungeteilt, nicht abgelenkt, nicht schwankend heißt es. Lieben heißt dann, Gott, du bist für mich absolut begehrenswert. Ich möchte dir ganz und gar verfallen sein, hingerissen sein und dich anstaunen, anhimmeln, fasziniert sein. Gott füllt meinen ganzen Horizont und hat auch keinen Konkurrenten. Aber wir sind Freunde, die einander auf Augenhöhe begegnen dürfen. Und das ist nicht Anmaßung von unserer Seite, sondern freundliche Einladung von ihm. Wir haben Gott auf dem Thron, wohnend in einem Licht, wo niemand zukommen kann. Der gleiche Gott war sich nicht zu schade, ein irdener Gott zu werden und einzutreten ins Irdische mit allen Konsequenzen, sich auf unsere Ebene zu begeben und freundschaftliche Gespräche zu führen und an unserer Seite zu dienen und zu arbeiten. Gott lieben, das heißt in Gemeinschaft mit ihm leben und diese Gemeinschaft genießen, weil er so gut ist. So schön, so vollkommen, so rein, so sauber. Gemeinsam durch den Tag und dann auch die Stunde und die Zeit, wo er mich für sich alleine hat, die Abendstunde, die Abendkühle, wenn das Schaffen ruht, noch einmal und wieder die Begegnung suchen. Das ist dann die Zeit für das vertraute Gespräch. Manchmal kommen mir meine Worte, wenn ich ein Liebeslied für Gott beten möchte, sehr dürr vor und unbeholfen. Ich habe die Psalmen entdeckt als eine Hilfe. Sie geben der Seele eine Sprache. Sie drücken so oft aus, was ich eigentlich meine und wie ich es gerne sagen würde. Denn in den Psalmen reden sehr oft Verliebte, nicht Dienstboten. Aber Leute, die Gott aus ihrem Leben nicht mehr wegdenken können, keine nüchternen Rechner oder tüchtige Diener, sondern Liebende. Es gibt im Neuen Testament ein sehr schönes Beispiel, das ich manchmal ganz gerne skizziere zumindest, nicht auslege zur Gänze, aber in Lukas 10, in Kapitel 10, Vers 38 und 42, da finden wir diese Geschichte natürlich von Maria und Martha. Und wir lassen die Martha jetzt einmal ganz links liegen. Man kann auch über Martha sehr schön predigen. Ich bin sehr dankbar für die Marthas in unseren Gemeinden. Doch, dass man die ja nicht nur in ein schiefes Licht drückt. Aber Maria ist die Figur im Fokus und man sieht sie, wie sie Jesus zu Füßen sitzt, wie sie bereit ist, alles liegen und stehen zu lassen, sich bei ihm anlehnt, lebt aus dem Sein und aus dem Aufblick zu ihm. Und wie sie es förmlich genießt, dass er das auch duldet und zulässt. Und Jesus sagt, ja, sie ist diejenige, die das eine, was wirklich Not ist, gefunden hat. Sie hat das gute Teil erwählt. Und dann passiert etwas Interessantes. Aus diesem Sein dürfen bei Jesus, wo er nichts fordert von mir, sondern nur die Gemeinschaft mit mir haben und pflegen möchte, aus diesem Sein wird in ihrem Leben, oder das bewirkt in ihrem Leben eine grandiose Verwandlung. Denn die Geschichte hat ja eine Fortsetzung, die selten gepredigt wird. Aber Johannes 12 hat das dann drinnen, 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Der war noch ein bisschen müde, Halbschlaf oder so. Und sie machten ihm dort ein Mahl, Martha diente ihm. Lazarus war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Und dann nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde, salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Diese Narbensalbe, aufbewahrt in einem Alabastergefäß, vom Wert her schätzt man ungefähr den Jahreslohn eines Tagelöhners, eigentlich ein Brautgeschenk. Etwas, das die Braut am Tag nach ihrer Hochzeit über ihren Bräutigam ausgießen würde, um ihn zu salben, um ihm damit auszudrücken, ich gehöre ganz dir, ich bin ganz dein. Dazu musste der Hals abgebrochen werden und dann kam das über das Haupt des Bräutigams. Es ist ein Bild für absolute Hingabe. Und das Erste, was Maria hier damit zum Ausdruck bringt, ist eine sehr schöne Sache. Jesus, ich gehöre ganz dir. Du bist mein Bräutigam. Ich gebe dir auch den tiefsten Wunsch meines Lebens ab. Ob ich einen Mann bekomme, weiß ich nicht. Aber ich habe dich. Und das ist mehr, als ich zu hoffen wagte. Und sie hat in Jesus diese Liebe gefunden, wo sie sagt, dieser Liebe kann ich mich absolut erlauben und hingeben, ohne Reserve und Vorbehalt. Ich vertraue dir aufs Tiefste, denn ich weiß, du bist da und damit ist alles gut. Habe ich dich, habe ich alles. Habe ich dich, habe ich mehr, als mir irgendein anderer Mensch auch noch geben könnte. Es ist eine Geste von absoluter Zartheit, sehr intim, sehr freundschaftlich, voller Hingabe. Ich überlasse mich ganz dir. Mach mit meinem Leben, was du willst. Es wird auf jeden Fall gut sein. Aber dass sie ihn salbt, bedeutet noch etwas. Sie salbt ihn als den Messias. Sie vollzieht in seinem Leben eine Salbung. Und dahinter steht ein ganz tiefes Verstehen, das merkt man, wenn man den Text weiterliest. Sie drückt damit aus, ich bin dir ganz nah, ich kenne dich. Ich weiß um die Schatten, die jetzt auf deinem Leben sind. Ich verstehe dich und ich liebe dich. Und egal, was sie mit dir anstellen werden, wie sie mit dir umgehen werden, erniedrigen, besudeln, umbringen. Für mich bist du Messias. Für mich bist du der Gesalbte. Und sie drückt das aus und macht in dieser Geste deutlich, ich werde immer an deiner Seite sein. Ich hab dich lieb. Ich kenne dich. Und sie salbt ihn auf seinen Tod hin. Viertens, was alles verdirbt, ein geteiltes Herz. Und ich denke, das größte Desaster unseres geistlichen Lebens besteht darin, dass wir Gott sagen, aber nur seine Gaben meinen. Tut mir leid, das ist jetzt ein bisschen brandig und ich möchte niemanden auf die Zehen treten. Aber ich glaube, wir sind als Christen immer noch ein Stück weit auch vom religiösen Virus infiziert. Religiöser Virus heißt, ich merke, ich komme an Gott nicht vorbei. Also muss ich mich mit ihm arrangieren. Ich nehme ihn auf in mein Leben. Tja, und wenn er jetzt schon da ist, dann soll er sich auch um mein Leben kümmern. Wenn ich es ganz spitz sagen möchte, bei vielen Leuten ist Gott zu jemandem geworden, der zuständig ist, sie mit guten Gaben zu versorgen. Von der Gesundheit, über die Ehe, über gelingende Kinder, über Beruf, Bewahrung von Krankheit und dass ich mein Haus rechtzeitig abzahlen kann. Gott als Geber guter Gaben. Und wenn er das nicht ist, wozu brauche ich den dann? Wozu ist ein Gott gut, der nicht tut, was ich will? Was mache ich mit einem Gott, der nicht pariert? Religiöser Virus. Und ganz vielen Religionen ist nur der Versuch, durch ganz bestimmtes Benehmen, Rituale und Formen Gott den Arm auf den Rücken zu drehen, dass er einem gefügig wird. Let's face it. So, und jetzt kommt der eigentliche Knackpunkt. Es funktioniert nicht. Wer schon ein paar Jährchen gläubig ist, hat gemerkt, eigentlich klappt so vieles nicht. Gell, das ist doch so, da bleibt immer noch so viel Rätselhaftes in unserem Leben, Unverständliches, Ungereimtes, Katastrophen, Nöte, Desaster, Krankheiten, die eben nicht abgenommen werden. Und auch fromme Eltern haben Kinder, die an Krebs erkranken. Das ist furchtbar. Frömmste Leute verunglücken im Zug zu einem Gottesdienst. Und dann haben wir dieses Riesenproblem. Gott, wo bist du? Was machst du? Warum greifst du nicht ein? Gott, ich habe ein Problem. Bitte eine Lösung. Wenn es geht, fix. Und wenn schon keine Lösung, dann Gott, bitte wenigstens eine Erklärung. Und beides bekommen wir womöglich nicht. Vieles macht keinen Sinn. Let's face it. Und dann fängt das Hadern an, gell? Jetzt wird's ganz eng. Woran liegt's denn, dass Gott mir nicht hilft? Ist da verborgene Schuld? Eine Sünde der Väter? Muss ich mehr beten, mehr Bibel lesen, mehr dienen, mehr Zeugnis geben, mehr Lobpreis? Und wenn man erst einmal auf diesem Weg ist, dann ist man mit Sicherheit auf dem Weg in ein Christsein voller Krampf. Und die dumme Nachricht, es funktioniert noch immer nicht. Und dann werden manche bitter gegen Gott und können ihm nicht vergeben, dass er ihnen zumutet, mit unerfüllten Wünschen zu leben. Oder man wirft überhaupt das Handtuch, denn was soll ich mit einem Gott, der nicht tut, was ich will, der nicht gibt, was ich brauche. Und sie scheitern an einem Irrtum. Ich habe einen einzigen Ansatz zu einer Antwort gefunden. Und wer da nachlesen möchte, Larry Crabb hat eine ganze Reihe von Büchern geschrieben, in denen er immer um diese eine Frage kreist. Und die Antwort, alle Unerfülltheit, alles Unverständliche in einem Leben dient einem einzigen Zweck, dass uns ein Hunger bleibt und ein Durst. Ein Hunger und ein Durst, der nicht aufhört und den Gott uns zumutet, um uns letzten Endes zu sich zu bringen. Dass wir wie der Psalmist nur fragen und sagen und beten, Herr, wenn ich dich habe, dann frage ich nach nichts mehr sonst im Himmel und auf Erden. Und dass Gott sich manchmal verweigert als Geber guter Gaben, damit wir nicht die Gaben vergöttern, sondern den Geber, Gott selber, wieder anbeten. Und den reifsten Moment in seinem Leben hatte Abraham, als er mit dem geliebten Sohn, dem erwarteten, erbeteten, schließlich geschenkten, unterwegs war zum Berg Moria und bereit war, ihn abzugeben und in die Hand Gottes zurückzulegen, wissend, Gott ist souverän. Und wenn Gott es sagt, dann ist es sein heiliger, gnädiger Wille. Und Gott wird etwas tun, ich weiß nur nicht was. Und erst als er bereit ist, den Sohn in den Tod zu geben, bekommt er ihn vom Vater im Himmel so zurückgeschenkt, dass ihm die Gabe nicht mehr zur Gefahr wird, die Gabe nicht mehr zum Götzen wird. Ihr Lieben, Gott ist auf eine liebevolle und sehr fürsorgliche Art ausgesprochen eifersüchtig. Er duldet keine Konkurrenz. Denn alles, was wir an seine Stelle setzen, damit es unserem Leben Erfüllung bringt, es genügt ja nicht. Es betrügt nur, bringt uns um das Einzige, was wirklich wichtig ist, lässt uns ernüchtert, enttäuscht und leer zurück, führt uns auf den Weg des Verderbens. Und Gott ist Liebe und kann es nicht ansehen, dass wir an den falschen Dingen zugrunde gehen, wo er sich uns anbietet als der einzig wahre, lebendige, heilige und liebende. Er sagt, Kinder, ihr habt mich. Und das ist immer genug. Liebt mich und ihr habt das Leben. Liebt alles andere und ihr habt kein Leben. Gott ist der eine, von dem alles kommt, und haben wir ihn, haben wir alles. Haben wir ihn nicht, haben wir auch sonst nichts. Darum bleibt manches unerfüllt, ungeklärt, ungestillt, ungelöst. Und Gott sagt, schau weg und schau zu mir. In meinem Angesicht, in meiner Gegenwart, bei mir findest du den Ruhe und den Frieden für deine Seele. Und kann sein, dass du schwere Wege gehst. Aber ich lasse dir diesen Hunger und Durst, dass du nicht an diesem Leben satt wirst, damit du bei mir ankommst, denn ich bin die Erfüllung in allem. Mir ist beim Nachdenken heute noch ein Zwischengedanke aufgefallen, dass er im Grunde eine recht seltsame Sache ist mit dem Lieben. Gott liebt uns und liebt damit jemanden, der nicht sehr attraktiv ist. Er liebt in uns jemanden, der nicht automatisch Liebe auf sich ziehen würde. Könnte Römer 5, Abvers 5 mal durchdeklinieren, dass Gott uns geliebt hat, als wir schwach waren, als wir Feinde waren, als wir gottlos waren, als wir Sünder waren. Das ist ja nicht unbedingt ein Bündel von Eigenschaften, wo man sagt, holla, das ist ein Schnäppchen. Nicht schwach. Asthenes steht da im Griechischen. Ich mag dieses Wort. Die Asthenike kommen daher. So diese überschlanken, schmalen Bürschchen, die Znirchtal. Leute, die nur jeden zweiten Tag einen Schatten werfen. Leute mit einem Gestell wie einer eingetretenen Wirtshaustür. Wenig beeindruckend. Und Gott sagt, passt. Ich habe mich entschieden, dich zu lieben. Ist schon in Ordnung. Aber Römer 5, Vers 5 erklärt das in einer unglaublichen Weise, wie sehr Gott uns liebt, obwohl da nichts dran ist an uns. Und wie seine Liebe nicht unsere Würdigkeit zur Voraussetzung hat, sondern wir Eintritt in unsere Bedürftigkeit. Umgekehrt müsste Gott zu lieben eigentlich wiederum das Einfachste sein, denn er ist wunderschön, attraktiv, herrlich, heilig, stark, über die Maßen liebenswert. Eine seltsame Sache, Gott liebt uns, obwohl wir nicht attraktiv sind. Und wir haben oft so eine Not, Gott zu lieben, obwohl er absolut liebenswert ist. Und der Schlüssel könnte sein, ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir haben ja in den Sendschreiben an die Gemeinde von Ephesus diese Formulierung, dass Jesus sagt, ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässt. Und fast durchweg wird es ausgelegt als ginge es darum, zurückzufinden zur ersten Freude und Begeisterung des Anfangs, und der Wunsch entsteht, dass man wieder einen Freudenschub verpasst bekommt, wie er am Anfang ist, und dass man wieder mal so richtig erfasst wird und aufgehoben wird, und jetzt bin ich nur noch am Jubeln, Tanzen und Springen. Ich behaupte und meine, es ist etwas anderes im Blick. Ich habe dann gefragt, gibt es in der Schrift eine Definition für erste Liebe? Und ich bin tatsächlich fündig geworden. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt, seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und dann im Vers 19 wird es ganz deutlich: Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Da haben wir es. Erste Liebe heißt, er hat mich zuerst geliebt. Sich dem wieder ergeben und das nicht vergessen. Und niemals verwechseln, dass man denkt, ich kann mir die Liebe Gottes verdienen, erwerben, erkaufen, erarbeiten, sondern sich wieder ausruhen, fröhlich entspannt dem ergeben, dass Gott sagt, weißt du was, ich bin den Weg zuerst zu dir gegangen. Ich habe dich zuerst geliebt. Bei mir hat alles angefangen. Ich habe mich dir zugewandt. Ich bin an deine Seite getreten, für dich eingetreten und bin an deiner Seite geblieben. Ich habe angefangen zu lieben. Und dann kann ich Antwort geben. Und mein Lieben wird zum Widerschein, zur Reflexion. Ich erlaube mich dieser Liebe, werde selber zu einem Liebenden. Erste Liebe heißt dann, natürlich, jetzt steht er dadurch auch an erster Stelle, kriegt in allem den ersten Platz. Er ist meine erste und einzige Liebe und ich gebe allen Konkurrenten und Nebenbuhlern fröhlich den Abschied. Und daraus vielleicht wieder die erste Begeisterung. Ich weiß ja nicht, manche freuen sich auch tief inwendig. Ne, kennt ihr auch, ne? Die haben die tief innere Freude. Ich habe auch Leute kennengelernt, die ihre Freude des Geliebtseins von Gott ausgedrückt haben, dass sie mit grimmiger Miene angeschaut haben und gesagt, warum musst du 40 Jahre darauf warten, dass mir das jemand sagt? Auch ein Ausdruck von Freude. Aber es ist wenigstens angekommen und sie haben es verstanden. Ich weiß nicht, wie Freude sich äußern muss. Aber er hat mich zuerst geliebt. Und ich lasse es mir gefallen, lasse es mir sagen, bade mich darin, genieße es und entdecke, dann setze ich dich an erste Stelle und die Konkurrenten, vor allem der Mammon und alles, was dranhängt, kriegt einen Tritt ins Dings. Und dann kann man vielleicht wieder hingerissen werden und ich richte den Blick unverwandt auf ihn, komme aus dem Staunen über ihn nicht heraus, denn er ist erstaunlich und anbetungswürde. Ein letztes, ganz kurz, ihr braucht keine Angst haben. 7 Gründe, Gott zu lieben. So etwas, wenn ich versuchen müsste, meine eigene persönliche Liebeserklärung zu formulieren. Ich liebe Gott, weil er mich gesucht und gefunden hat. Weil er sich auf den Weg zu mir gemacht hat. Und Gott ist der Vater, der mich wirklich will. Denn ich hatte einen Vater, der wollte nicht, dass es mich gibt. Der hat meine Mutter versucht, zu einer Abtreibung zu überreden. Sie hat sich nicht darauf eingelassen. Ich habe einen Vater, der mich meint und der nach mir verlangt. Und der hat mir mit seiner beharrlichen Zuneigung das Herz abgewonnen. Ich habe diese liebe, leere Kindheit gehabt auf weite Strecken. Und das Erstaunliche, was Gott bei mir gemacht hat, ist, dass er mir irgendwann klar gemacht hat, du wirst so oft und so lange über meine Liebe reden, bis du sie selber glauben kannst. So werden Leute zu Predigern. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Für die besonderen Fälle denkt sich Gott das immer was Besonderes aus. Dann, B, ich liebe Gott, weil er den höchsten Preis bezahlt hat. Es hat diesen Vater eine Menge gekostet, als er den Sohn verschenkt hat, damit ich Kind werden konnte. Und theologisch ist es in manchen Kreisen nicht ganz koscher, aber ich behaupte, der Vater hat geweint und gelitten, als der Sohn starb. Der war nicht unbeteiligt. Das war keine einfache Sache, nur von Gerechtigkeit, wo er sagt, ja, für Sünde muss bezahlt werden. Mein Sohn, mach das, wir sehen uns später. Gott war in Christus, auch am Kreuz. Und als der Sohn starb, ist dem Vater auch das Herz gebrochen. Wir haben keinen Gott, der unbeteiligt und phlegmatisch und desinteressiert ist. Er ist leidenschaftliche Anteilnahme. Und als er gemerkt hat, dass Barmherzigkeit nur möglich ist, wenn sie mit Gerechtigkeit zusammengeht und dass Gerechtigkeit nur möglich ist, wenn sie mit Barmherzigkeit zusammengeht, hat er es auf sich genommen, den Sohn zu verschenken, damit wir Kinder werden. C, ich liebe Gott, weil er sich nicht zu gut war, bei mir einzuziehen, in mir Wohnung zu nehmen, in dieser Bruchbude von Leben, die ich ohne ihn gewesen bin. Ich erzähle jetzt nicht meine Lebensgeschichte, aber da ist einiges, das sehr heftig gewesen ist, wo ich sehr schwierig gewesen bin. Das war kein Palast, den ich ihm zu bieten hatte. Das war ein Haus, Wind schief, Tür hängt schräg in der Angel, Fenster sind herausgefallen, durchs Dach regnet es rein und im Keller steht Wasser. Und er war sich nicht zu gut, in diese Hütte einzuziehen. Gott legt sich am liebsten in leere Hände und kommt am liebsten in baufällige Hütten. So eine war ich, und er war sich nicht zu schade, mit seiner ganzen Herrlichkeit da drin Wohnung zu nehmen. Dann, ich liebe Gott, weil er mir Ordnungen der Liebe gegeben hat. Seine Gebote sind Ausdruck seiner Fürsorge. Er lässt mich nicht verwildern. Er gibt das Beste, um aus meinem Leben das Schönste zu machen. Und sein Gebot ist nicht Gesetz, sondern Gebot ist Gnade. Das ist Gnade, dass Gott uns Ordnungen der Liebe gibt, in denen er uns erzieht und in denen er uns nicht verkommen lässt und wo er uns nicht Trieben und Instinkten folgen lässt. Nein, das Gebot ist Gnade. Das Gebot muss man nicht scheuen. Und Gott ist so liebevoll, dass er seine Kinder erzieht. Ich liebe Gott, weil er in unwandelbarer Treue unverbrüchlich an mir selber festhält. Auch wenn ich schwach bin, auch wenn ich treulos bin, auch wenn ich weglaufe, er hält an mir fest. Bin ich untreu, ist er doch treu. 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 13. Und wenn ich Krisen habe, steht er immer am Ende da und sagt, jetzt komm wieder heim. Du bist weggelaufen, aber du kommst wieder zu mir zurück. Und ich liebe dich nicht, weil dein Gebetsleben klappt und weil du die Bibel liest und weil du Zeugnis gibst und weil du reinbleiben kannst und weil du Erfolg hast und weil du Kreise gründest und hältst. Das kann alles ins Rutschen kommen. Das ist nicht krisenfest. Wir können im frömmsten Leben Gebetsflauten haben ohne Ende. Die Schrift ist langweilig, die Kreise gehen wieder ein und mit der Reinheit haben wir unsere Liebe not. Von Zeichen und Wundern reden wir gar nicht. Und Gott sagt, ich liebe dich, weil ich mich entschieden habe, dich zu lieben, nicht weil du würdig bist. Aber wenn du Schiffbruch gelitten hast, komm heim, ich bin da, wir gehören zusammen. Ich liebe Gott, weil er geduldig den Weg weitergeht mit mir, mich formt und prägt und nicht aufgibt. Philipper 1, Vers 6 ist einer meiner Lieblingsverse. Der in euch angefangen hat, der wird das Werk auch vollenden bis an den Tag Christi. Und ich liebe Gott, weil er mich will. Mich meint nicht meine Leistung, nicht mein Werk, mein Tun, nein, mich. Und seine Freude in seiner Freundschaft mit mir liegt. Und ich freue mich auf den Himmel, vor allem deshalb, weil ich ihm ganz nahe sein darf und so nahe, dass er mir die Tränen abwischen kann vom Gesicht. Nein, die goldenen Straßen, so, das ist schon okay. Und die Bäume und der Fluss des Lebens. Und so, ich weiß, was in Offenbarung am Ende steht. Es ist traumhaft, wunderschöne Wirklichkeiten, aber das Eigentliche, die Gemeinschaft bei ihm, auf seinem Schoß, seine Nähe, bei ihm angekommen sein, von seinen Armen gehalten und umfangen zu sein. Und es wird nie langweilig sein, sein Angesicht zu sehen. Fürs Letzte gebe ich nur einen Literaturtipp an. Gott lieben von ganzer Seele. Besorgt euch dieses kleine, feine Buch von Gary Thomas, 9 Wege, Gott zu lieben. Das ist eine unglaublich befreiende Sache, dass ich Gott auf diese Weise lieben kann, wie es meiner Seele und meiner Persönlichkeit entspricht und angemessen ist. Und ich muss nicht immer nur in den Schuhen anderer laufen, da kriegt man Blasen. Ich kann den Weg finden, der mir angemessen ist. Dann kann ich von meiner ganzen Seele Gott lieben. Und ich verrate euch ein Geheimnis. Für manche ist das Lieben eine schöne Sache in einem Sakralbau. Doch, lasst ihnen das. Für andere, die sind Gott am nächsten, wenn sie putzen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Spaß ich gehabt habe, bei unserem Schloss in früheren Jahren immer wieder den Wehrgang zu fegen. Allein mit Gott fegen, putzen, eine Freude. Und dann gibt es Leute, die können lieben beim Studieren. Und sagt nicht, ah, das ist nur Anhäufen von Kopfwissen. Nee, nee, im Wort graben, nachdenken, studieren, sich dieses Wort aneignen, forschen. Das ist es, wo ich ganz konzentriert und ausgerichtet bin auf ihn, den einen. Da ist er jetzt ganz groß da. Und manchmal wird es beim Vorbereiten so dicht, dass man das Gefühl hat, Christus legt dir gleich die Hand auf die Schulter. Nein, studieren. Es gibt, die Engländer haben ein schönes Wort, nee, du kannst es auf Deutsch sagen, anbetendes Studieren. Wissen mit heiligen Händen. Das Wort betrachten, darin forschen, völlig konzentriert, ungeteilt, da ist nichts anderes. Für andere ist es die Natur, bei anderen ist es Musik. Andere können Gott in Gemälden entdecken, andere in einem Gottesdienst, im Lobpreis. Es gibt so viele Wege, wie man Gott lieben kann. Mich von ganzer Seele zu lieben heißt, ihn so lieben, wie es meiner seelischen Machart entspricht. So, hier möchte ich es lassen, ich bete und dann. Himmlischer Vater, ich möchte es einfach mit diesem Psalmwort sagen. Gott, ich liebe dich und du bist mein Freund und als Herr und als Vater und Bruder. Es sind so viele Wege und Weisen, wie du mir nahe gekommen bist. Und ich möchte die Antwort des eigenen Herzens nicht verweigern. Ich hab dich lieb. Amen.